Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, im Evangelium gerade haben wir von der Versuchung Jesu gehört. Dort taucht einmal das Wort der Teufel auf. Und in der Replik, die Jesus ihm gibt, sagt er: Satan, schleich dich. Schon mal zwei verschiedene Begriffe für ein und dieselbe Gestalt. Wer weiß. Eine, würde ich sagen, der ältesten Versuchungsgeschichten beginnt mit unserem heutigen Predigttext, der bisher nicht in der Reihe der Predigttexte war. Und es ist einer der Texte, die vielleicht mehr Fragen aufwerfen, als sie Antworten geben. Aus dem Buch Hiob, die ersten 13 Verse des zweiten Kapitels. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält doch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel und auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz groß war. Nun, liebe Schwestern und Brüder, noch Fragen? Es geht ja schon los. Es begab sich eines Tages, dass die Gottessöhne vor Gott traten. Wir haben gelernt, Gott hat einen Sohn, seinen Eingeborenen, Jesus Christus. Wer sind dann diese anderen Gottessöhne, die schon im Buch Genesis mal auftauchen? Sie gehören und sie sind sozusagen der himmlische Thronrat, Halbwesen. Die Engel gehören dazu. Diese Gottessöhne sind genauso die leiblichen Söhne wie irgendein Wicht bei Don Camillo sein leiblicher Sohn ist, wenn er ihn mit mein Sohn anspricht. Aber das hat man damals so gemacht, dass eine Person mit besonderer Autorität einen anderen mit mein Sohn oder meine Tochter anredet. Das ist mit diesen Gottes Söhnen gemeint. Und wenn man es wörtlich übersetzt, steht da nicht, sie kommen und treten vor den Herrn, sondern sie kommen und legen Rechenschaft ab, sie berichten. Sie sind also Wesen, die im Auftrag Gottes das eine oder andere auch mit einer gehörigen Portion Selbstständigkeit gestalten können. Und sie müssen dann immer wieder zurück in den Thronrat und müssen Gott berichten, müssen sich rechtfertigen für das, was sie getan haben. Das ist so ein Bild, das immer wieder mal vorkommt, auch im kananäischen Umfeld, dass Jahwe, der einzige, der große Gott, der Richter über alle anderen Gestalten, sage ich jetzt mal neutral, ist, die über menschliches Dasein hinausgehen. Und mit diesem Thronrat kommt ein besonderes Mitglied des Thronrates. Da hat Luther richtig übersetzt. Kam auch der Satan mit ihnen. Ha, Satan, mit Artikel. Das setzt sich in den weiteren Versen auch fort. Es wird nie so gesprochen, Satan als Name, schwing dich, verschwinde, Satan, sondern in diesem Text ist es der Satan. Das ist also eine Funktionsbezeichnung. Der Pfarrer ist eine Funktionsbezeichnung. Jetzt haben wir aber das Problem, welche Rolle spielt er denn da in diesem himmlischen Thronrat? Wir kennen ja verschiedene Bezeichnungen. Der Teufel, unsere Eindeutschung von Diabolos, von dem, der alles durcheinanderwirbeln soll. Luzifer, der Lichtbringer, der abgestürzt ist, der gefallene Engel. Aber wer ist Satan? Er beschreibt seine Funktion eigentlich selber in den folgenden Versen. Seine Funktion ist, als Gott ihn fragt, wo kommst du her? Antwortet er, ich habe die Erde von vorne bis hinten, von links, von rechts, von oben nach unten, ich habe sie durchzogen. Ich beobachte, was auf dieser Welt geschieht. Und ich erstatte dir Bericht. Aber ich beobachte nicht nur, sondern ich handle auch. Hast du auch Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt, fragt Gott, der den Hiob sehr schätzt. Ein liebenswerter, ein frommer, ein gerechter Mann. Ein Mann, den Gott auch gesegnet hat, der zu Reichtum und einer glücklichen und großen Familie gekommen ist. Hast du auch Acht auf Hiob? Die Aufgabe, die Gott dem Satan, Ha-Satan, dem Satan übertragen hat, ist die, uns Menschen auf die Probe zu stellen. Deswegen auch die wörtlichere Übersetzung von Satan, der Versucher. Das ist was anderes als das, was wir gerade in dem Lied Ein Fest, die Burg ist unser Gott besungen haben. Dort haben wir den Fürst dieser Welt. Da steckt ein ganz anderes Bild dahinter. Da steckt das Bild dahinter, dass es einen Schöpfer gibt, der nicht Gott ist, sondern der die Welt so böse geschaffen hat, wie sie ist. Aber hier ist es derjenige, der die Menschen auf die Probe stellt, der ins Innere sieht, der weiß, was ist Lippenbekenntnis, was ist Seelenantwort. Was sitzt tief und ist haltbar? Und was ist ganz schnell abgewaschen? Weiter was Interessantes. Gott, die höchste Autorität, erteilt nicht nur Aufträge an die Mitglieder des himmlischen Thronrates, er lässt sich davon auch beeinflussen. Wie anders ist es zu verstehen, dass Gott eine Lobeshymne auf Hiob hält? Er ist gottesfürchtig, er meidet das Böse, er hält fest an seiner Frömmigkeit. Aber du, Satan, hast mich dazu bewogen, ihn ohne Anlass, ohne Grund zu verderben. Der Satan hat insofern sogar auf Gott einen Einfluss, dass er ihn auf die Probe stellen will. Ein nicht unbedingt völlig gesetzestreuer Staatsanwalt, so stellt er sich dar. Und der Satan antwortet und begründet seine Forderung, Haut für Haut. Alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Er versucht, Gott zu überzeugen und zu sagen, wenn es einem Menschen ans Leder geht, so könnte man es auch mit unseren Worten übersetzen, wenn es eng wird, wenn es ans Leben geht, dann sind alle Prinzipien, alle Frömmigkeit, alles, was wichtig ist, plötzlich unwichtig. Hauptsache, man lebt. Und er provoziert sogar Gott. Streck deine Hand aus. Taste sein Fleisch und Gebein an. Die körperliche Unversehrtheit. Was gilt's? Ich wette, heißt dieses. Er wird dir ins Angesicht fluchen. Ist das ein komisches Bild? Der Satan und Gott schließen eine Wette ab auf dem Rücken eines Menschen, eines unschuldigen Menschen. Was habe ich am Anfang unseres Gottesdienstes gesagt? Es gibt nötiges, unvermeidbares Leid und es gibt unnötiges Leid. Welche Begründung gibt es, den Hiob dermaßen mit Leid zu belasten, wo er doch nichts getan hat? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Und Gott geht auf diese Wette des Satans ein, und sagt, mach mit ihm, was du willst. Alles. Aber nimm ihm nicht sein Leben. Er bekommt einen Freifahrtschein. Ist fast wie ein Kaperbrief der Piraten im 17. Jahrhundert. Und dann geht der Satan raus und fängt an, das zu tun. Er schlägt Hiob mit bösen Geschwüren von Kopf bis Fuß. Schlimm genug, aber wir wissen ja auch aus der Hiob-Geschichte, dass es bei weitem nicht dabei bleibt. Und er setzt sich in die Asche. Wenn sich ein Mensch in die Asche setzt, ist das ein Ort der Buße. Nimmt sich eine Scherbe und schabt sich die Geschwüre, den Eiter von der Haut. Wofür tut Hiob Buße? Was hat er getan? Was habe ich getan? Womit habe ich Gott so erzürnt, dass er mir solches Leid schickt? Das wären die typischen Gedanken, die Menschen damals hatten. Wie geht es uns angesichts eigenen Leides manchmal? Was habe ich getan, dass mir Gott das schickt? Ja, und selbst seine Frau, die sagt, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit, wenn dir Gott sowas schickt? Verfluch ihn, schwör ihm ab und dann stirb. Wenn man sowas hört, sitzt in der Asche, schwer geschlagen, erwartet sich von seiner Liebsten Mitleid und Unterstützung und bekommt sowas gesagt. Nerv mich nicht mit deiner Krankheit und deinem Gejammere, fluche Gott und stirb. Na, so groß kann die Liebe da nicht gewesen sein. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, lang hat diese Frau solche Äußerungen nicht überlebt. Aber es lag nicht an Hiob. Es lag an Satan. Und er? Hiob antwortet ziemlich barsch. Du redest, wie die törichten Frauen reden. Schau doch mal aufs Leben. Wie viel Gutes haben wir empfangen? Aus der Hand Gottes, unser Leben lang bisher. Warum sollen wir auch das Böse nicht annehmen? Man beachte nicht das Schöne und Gute und das Leidvolle, sondern das Gute und das Böse. Nicht nur das Gute, das wir uns erhoffen und erwünschen kann von Gott kommen, auch das Böse. Wir reden ja immer vom lieben Gott. Weniger vom Allmächtigen, sondern vom lieben Gott. Und damit versuchen wir ihn in eine Rolle zu drängen, dass er seine Macht selber beschneidet. Lieber Gott. Kürzlich habe ich einen schönen Satz gehört, der mir sehr zu denken gegeben hat. Wir reden viel zu sehr vom lieben Gott und machen ihn damit zu einem Geschöpf unserer Vorstellung, als vom liebenden Gott. Das ist ein Unterschied. Hiob bleibt seinem Glauben, seiner Frömmigkeit treu. Er nimmt das Gute und das Böse, er nimmt das Leid auf sich. Und dann kommen seine drei Freunde aus drei verschiedenen Orten. Hiob war ein gut vernetzter, ein wohlhabender Mann, bevor die ganze Sache losging. Und sie sind Menschen, die zu ihrer Freundschaft stehen. Sie kommen zu ihm, um ihn zu beklagen und zu trösten. Wir wissen, dass das hilft, wenn jemand Leid zu ertragen hat und jemand anders leidet mit, dann ist es etwas sehr Sympathisches, weil Sympathie nichts anderes als Mitleid heißt, was hilft, das Leid zu ertragen. Und die drei kommen und er ist so hundsmiserabel beieinander, dass sie ihn gar nicht erkennen. Aber dann tun sie etwas, was mich auch wieder etwas erstaunt hat. Sie weinen, sie zerreißen ihre Kleider und sie setzen sich mit Hiob 7 Tage lang auf die Erde und redeten nicht mit ihm. Das Gewand zerreißen als Zeichen der Trauer ist, wenn ein lieber Mensch gestorben ist. Und 7 Tage an dem Ort sitzen zusammen, wo der Verstorbene war, das ist Brauch, heute noch im Judentum, das nennt man Shiva-Sitzen. Aber Hiob ist ja noch gar nicht tot. Und trotzdem, seine Freunde sitzen zur Trauer um ihn, mit ihm. Manchmal erlebt man es auch, wenn ein Mensch langsam geht, dass man die Trauer schon gemeinsam bearbeiten kann vor Eintritt des Todes. Hiob hat gesagt, ich habe Gutes erhalten und ich nehme auch das Schlimme an. Der Satan hat gefordert, Hiob auf die Probe zu stellen und Gott hat gesagt, du kannst alles mit ihm machen, lass ihm nur das Leben. Als Zeichen, wie stark der Glaube eines Menschen sein kann. Hiob hat, wenn man das ganze Hiob-Buch durchgeht, nicht einen Moment Gott verflucht. Er ist treu geblieben in der schlimmsten Situation. Er hat alles verloren, bis aufs Leben. Und am Ende alles zweifach wiederbekommen. Wobei, das mit der Frau weiß ich jetzt nicht. Die ist ja gestorben, kann man dann die gleiche zweimal wieder kriegen. Und ob er dann so glücklich gewesen wäre, aber vielleicht war es eine andere. Aber Hiob hat alles Leid, das ihm auferlegt wurde, auf sich genommen, das Leben behalten und es ging wieder ihm am Ende wieder gut. Und er war sozusagen schon eine Parabel für das, was Jahrhunderte später geschehen ist. Da ist ein anderer da. Keiner aus der Reihe der Gottessöhne, sondern der wahrhaftige Gottessohn, der auch geschlagen wird mit allem Möglichen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Geißelung vor der Hinrichtung, sondern wenn man genau im Neuen Testament nachliest, wie viel Geduld muss Jesus mit seinen Menschen gehabt haben, das ist manchmal auch ganz schön schwierig gewesen. Und er wird versucht, haben wir heute auch gehört, und bleibt standhaft wie Hiob. Nur eben die letzte Schutzklausel, die dem Hiob eingerichtet wurde. Du darfst dein Leben behalten. Die hat für Jesus nicht gegolten. Er hat sein Leben verloren. Er hat es hingegeben. Und er ist wieder auferstanden. So wie Hiob dann auch wieder ein gutes Leben führen konnte in Reichtum und Freude. Aber bei Jesus war es noch ein bisschen weitergehend. Er hat das Leben verloren, er hat es wieder gewonnen, aber er hat es nicht für sich getan. Das ist der große Unterschied. Er hat es für uns getan. Deswegen ist dieser Text auch so fragwürdig, er an manchen Stellen ist. Genau jetzt an diesem Sonntag an der richtigen Stelle, wenn wir hineingehen in die Passionszeit, wenn wir über das Leiden Jesu unsere Gedanken uns machen, wenn wir unsere eigenen Geschichten ins Licht seiner Geschichte stellen und wenn wir auch uns darauf einlassen, dass dieser Hasatan, der Versucher, der Generalstaatsanwalt Gottes mit fragwürdiger Moral sozusagen, auch heute noch das Gleiche tut wie damals. Wo kommst du her, spricht Gott zu ihm. Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.